Also wenn der Staat uns als Einzelner nicht abholt, dann werden wir auch kein demokratisches Volk sein. Also auch das ist ja ganz wichtig. Ich bin der Meinung, dass uns eine ganz wesentliche Sache fehlt in der Gesellschaft, in der Bildung, aber eben auch für unser persönliches Glück. Und das ist der Instinkt, die Intuition, die Erdung, das Gefühl für Energie.
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chaos Monkey Talk. Ich habe heute als Gast, als digitalen Gast, Simone Harrer, die Glücksforscherin. Einen wunderschönen Tag, Simone.
Hallo Günther, ich freue mich total, dass ich da bin. Bin aber auch Schriftstellerin, will ich noch dazu sagen.
Ich bin noch gar nicht mit deiner Vorstellung ganz und gar am Ende. Du bist ja... Du hast mir das jetzt vorweggenommen, du bist auch noch Schriftstellerin und wir hatten jetzt gerade, obwohl wir über das Glück reden möchten, so einen etwas eher unglücklichen Start hinein, weil die Technik nicht ganz und gar funktionierte. Und da ist für mich so dieser Brückenschlag gleich. Wir haben ja eigentlich gegenwärtig an allen Ecken und Enden, also nicht nur wir mit unserem Start vom Gespräch, eher so viel eher unglückliche Momente. Also wohin ich auch schaue, ich sehe eher mehr die Frau Unglück als den Herrn Glück, wenn ich an das kleine schöne Kinderbuch denke, was ich vor Augen habe. Sprich, bei den Leuten platzen die Wasserrohre, es regnet überall zum Dach rein. Man tanzt nicht mehr miteinander und wenn man mal miteinander tanzt, tritt man sich eher auf die Füße. Also alles andere als Harmonie und Glück. Gibt es eigentlich überhaupt Glück und was ist Glück?
Also Günther, das ist ja jetzt eine ganz große Frage und deswegen bleibe ich lieber erstmal bei der kleineren Frage, bei dem Unglück, weil wir hatten zwar einen unglücklichen Start, aber wir haben dabei doch ziemlich viel gelacht, oder?
Ja.
Also das ist ja alles überhaupt nicht schlimm, das ist ja die Frage, wie ich das nehme und außerdem weißt du dann beim nächsten Mal, was da vielleicht dann besser ist und dafür ist unser Unglück ja auch da und es ist eher das Problem, dass wir das Unglück, das wir in unserer Gesellschaft erleben, als etwas ausschließlich Kritisches und Scheußliches betrachten, das wir nicht haben wollen. Und solange wir das nicht haben wollen, werden wir damit auch nicht konstruktiv umgehen wollen und können. Das ist genauso, wie wir den Tod ausklammern aus unserem Leben, aus unserem Denken, aus der Gesellschaft. Also das Unglück ist tatsächlich eigentlich das Kernthema meiner Glücksforschung, meiner empirischen Glücksforschung.
Das Unglück ist das Kernthema. Wie kommt man denn dann zum Glück, wenn man als Kernthema das Unglück hat?
Naja, also ich bin ja anders als vielleicht Therapeuten oder Philosophen oder Neurologen, bin ich ja empirisch über Interviews an das Glück drangegangen. Und ich nehme einfach das, was die Gespräche mit Menschen mir bieten, weil ich mir sage, die größtmögliche Wahrheit, die ich bekommen kann, die kann ich nicht aus der Wissenschaft, aus der Zeitung, aus den Nachrichten, sondern da muss ich mir den Menschen angucken und den Menschen auch in seiner Energie angucken und seiner Lebensgeschichte und was er daraus gemacht hat, was für einen Stoff hat er gelebt und wie ist er damit umgegangen und was ist hinten rausgekommen. Und da war es so, dass du wie so eine mathematische Formel auf die Interviews eine Folie legen kannst, umso unglücklicher das Leben oder eine Krise, ein Knick im Lebenslauf, umso glücklicher danach das Erwachen oder das spätere Leben. Vorausgesetzt, ich kann damit umgehen. Also vorausgesetzt, ich beschäftige mich mit dem, was mir widerfahren ist.
Da kommt wieder einen schönen Punkt, weil du hattest gerade auch den Tod genannt, dass wir mit dem Tod nicht umgehen können. Und da kam mir nämlich gerade bei deinem Kernwort Elisabeth Kübler-Ross, die sich ja mit dem Tod beschäftigt hat. Nämlich, sie hat sich mit den Phasen der Trauer unter anderem beschäftigt. Also das heißt, wenn ein Mensch aus dem Leben, was hat denn der Hinterbliebene denn? Also erstmal ist dieser Schockzustand, dann ist Wut, Verzweiflung, dann versucht man sich das zu erklären, rutscht dann nochmal wieder in die Depression. Und dann kommt nachher so diese Annahme, also die Annahme dieses Schicksalsschlages. Ist das etwas, was du auch wahrgenommen hast, diese Beobachtungen jetzt in deiner Beschäftigung mit dem Thema?
Ja, es ist ja so, natürlich will keiner Unglück haben. Du wachst ja nicht morgens auf und sagst, ja, weil das so geil ist mit dem Unglück, da will ich heute eine Portion davon haben, weil ich habe gehört, dass man das umwandeln kann. Das will natürlich keiner haben, ist klar. Aber es passiert ja automatisch. Ob jemand eine Krankheit bekommt, ob sein Partner stirbt oder es gibt also genug oder so wie im Moment der Virus. Also kommt es darauf an, wie ich das an mich ranlasse. Und dieses an mich ranlassen ist das Entscheidende. Also du redest von der Trauer nach dem Tod. Und da ist es auch oft so, dass den Leuten oft nicht so viel Trauerzeit zugestanden wird, als sei das schlimm, wenn ich Tränen vergieße, als sei das schlimm, wenn ich eine depressive Phase darum habe. Das ist alles überhaupt nicht schlimm, weil das gehört zu uns. Das hat noch nichts damit zu tun, ob ich prinzipiell ein unglücklicher Mensch bin. Also man wird immer durch unglückliche Täler gehen, auch wenn man glücklich ist. Aber schon während des Unglücks zu erkennen, dass da drin auch eine Kraft steckt, das ist irgendwann so diese, finde ich, so diese Lebenskunst. Und mir hat es auch persönlich geholfen irgendwann, wenn ich mich ganz, ganz schlecht fühle, dass ich weiß, ja, das ändert sich wieder, aber umgekehrt auch, wenn ich mich sehr gut fühle, weiß ich auch, dass das so, also in so einem Hochgefühl nicht bleibt. Und da so eine Balance hinzukriegen, ist ganz gut. Ich habe aber auf jeden Fall in den Interviews immer gesehen, dass die Leute, wenn sie nach einer bestimmten Unglücksphase, wenn sie das durchgegangen sind, hatten sie eine enorm starke Aura. Und ich habe die Menschen ausgesucht, nicht willkürlich, sondern irgendwas hat mich getriggert. Ich kannte aber nicht deren Lebensumstände. Und es hat sich immer in diesen Interviews herausgestellt, dass die etwas durchlitten haben. Oder dass sie ganz schmerzhaft ihre eigenen Wege gegangen sind. Und das umgekehrt, Leute, die nicht viel Unglück erleben, die schwappen in so einem zufriedenen Mittelmaß, die strahlen auch nicht besonders viel aus. Sie sind vielleicht so ein paar Pausenclowns, aber sie haben nicht so viel Tiefe, sie haben nicht so viel Gedanken, sie haben vielleicht auch nicht so den Schwung von sozialem Verhalten, von wo ist die Not. Also Unglück triggert uns auf sehr viel positive Art und Weise, wenn wir das annehmen.
Das ist ja die Verbindung jetzt mal Chaos Monkey Talk, weil wir uns ja mit dem Chaos beschäftigen. Also meine Gäste suche ich ja aus, die genau sich mit dem Phänomen des Chaos beschäftigen in ihrem jeweiligen Gebiet. Und dort nehme ich ja auch wahr, dass viele Menschen einfach nicht den Mut haben, eher die Angst haben, in dieses Chaos hineinzugehen. Dieses Chaos nämlich auch auszuhalten und ich hatte vorhin das Wort Tanzen und hatte auch mal dieses Chaos zu durchtanzen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht versuchen, wie du so schön sagtest, es mit allen Mitteln zu vermeiden und bloß nicht an sich rankommen zu lassen. Und das ist ja genau dieser Moment, irgendwann ist es nicht mehr möglich, das Chaos quasi zu vermeiden, dann wirst du reingeschmissen. Also nehme ich jetzt diese Corona-Krise gegenwärtig. So, und was braucht es denn, dass die Menschen dort wieder ja das Tanzen lernen, das Schwimmen lernen, das Chaos aushalten lernen? Hast du da irgendwelche Sachen, womit man diesen Zustand für sich ertragen kann oder lernt umzugehen?
Also dieser jetzige Zustand ist ja aus vielen unterschiedlichen Gründen sehr schwer. Das ist schwierig zu beantworten, weil in der Regel sind wir mit kleineren Energien auseinandergesetzt, also mit einem kleinen Lebenskreis, mit dem wir uns beschäftigen. Und also ich selber spüre im Moment diese große Energie der Menschen, also so auf diesem Erdball. Das macht mir auch echt zu schaffen. Ich glaube, die einzige Chance, die wir im Moment haben, ist, dass wir Menschen um uns scharen, soweit es geht, wo diese kleine Gemeinsamkeit, diese Bindungen spürbar sind. Wir haben ja auch die Chance, drauf zu gucken, was uns wirklich wert ist im Moment. Wir können viele Projekte, die wir angehen, im Moment nicht angehen. Auch dann haben wir schon inzwischen gelernt, 10-mal umzudenken, aber das 10-mal umgedacht, wird ja dann auch immer wieder auf Warteschleife gelegt. Also ich finde, das ist schon gerade eine sehr harte Geduldsprobe, die uns aber ganz an das Allertiefste bringt. Also ich kann jetzt den Virus als etwas Fatalistisches sehen, das jetzt vielleicht nicht einfach gekommen ist, wie ein Poliovirus, sondern der uns zeigt, dass wir halt mit der Natur nicht gut umgehen und dass wir sie missbrauchen und dass wir über unsere dass wir zu viel konsumieren, dass wir zu viel als selbstverständlich erachten. Da werden wir wieder auf das Wesentliche zurückgeworfen. Das zu erkennen, gibt uns der Virus natürlich irgendwie die Chance. Ich zweifle jedoch, dass das hinten rauskommt, dass wir danach nicht sagen, so, jetzt kann ich wieder meinen Skiurlaub, wie wir das ja machen, und jetzt kann ich wieder meinen dicken Schlitten fahren. Wäre wünschenswert, aber ich glaube, dass soweit sind wir irgendwie nicht. Aber um nochmal dazu kommen mit dem Unglück, also ich habe ja 5 Jahre Interviews gemacht in China und hatte dort nicht viel Glück gefunden. Die Leute sind sehr mit ihrem Leben beschäftigt, sehr mit Konsum beschäftigt, sehr viel mit Ehre und Hierarchie, sodass das sehr weit entfernt ist von so einer inneren Balance. Um die wird sich nicht gekümmert. So sehr eine Jagd nach Geld und Prestige und Mitlaufen, obwohl ja die fernöstliche Weisheit sehr stark, hat ja was, einen ganz tollen Kern, ist aber nicht mehr sehr stark zu spüren. Und dann habe ich aber ganz am Ende 2 Chinesen zu den glücklichsten Chinesen Chinas gehört, so ganz vermessen. Und einer war das, der lebt in Qingdao. Der hatte mich überzeugt, weil er ein sehr, für chinesische Verhältnisse, ein sehr freigeistiges Leben führt, ein sehr freies Leben auch führt. Sehr unbesorgt und auch viel meditiert, aber auch viel verreist, aber auch Geld macht und so. Und das war, was lustig an ihm war, ich habe ihn gefragt, ja, und hast du eine Spiritualität im Hintergrund, irgendwas, was dich da triggert? Und dann hat er mir von Eckhart Tolle erzählt. Und ich dachte, das ist jetzt echt lustig, dass ich im fernen China ausgerechnet darauf stoße. Ich habe von Eckhart Tolle bis dahin nichts wahrgenommen oder gelesen, also wusste ich das nicht. Und dann habe ich mir das zu Hause angeguckt und in den ersten Seiten des Buches, wie heißt das, jetzt, genau, da beschreibt Eckhart Tolle genau das, worüber wir gerade sprechen. Also er war ein sehr depressiver Mensch und hatte in seinen 20er Jahren also eine ganz schlimme Phase, wo er auch fast nicht mehr leben wollte. Und er beschreibt, wie er dann, glaube ich, eines Morgens aufwacht. Und er merkt, er fällt. Er fällt und fällt und das ist ganz furchtbar und die Depression und die Angst ist so tief wie nie. Und dann beschließt er aber in dieser Angst, dass er da reinfallen möchte und dass das gut ist. Und das habe ich mir von dem ganzen Buch als das Wertvollste behalten. Und das ist das, was wir nicht können, dieses vertrauensvolle Fallen ins Unglück. Und das war so sein Heil seither.
Also ich habe Eckhart Tolle ja selber auch persönlich kennengelernt und es ist wirklich so phänomenal, diesen Menschen zu erleben, der einfach wirklich das auch ausstrahlt für Leute in der Wirtschaft auf eine eher befremdliche Art, weil sie damit vielleicht nicht umgehen können oder es nicht gewohnt sind, in ihrem Umfeld solche Menschen zu haben. Und dass du so jemanden im fernen China, also fern von unserer Seite aus, ja, siehst, der sich mit Eckhart Tolle beschäftigt hat, das finde ich fantastisch. Also, aber
ich habe Eckhart Tolle daraufhin geschrieben, habe gesagt, da ist ein Chinese, der hat sie erwähnt in dem fernen China, aber leider hat er mir nicht geantwortet.
Aber das ist genau, was du angesprochen hast, dieser Punkt, den du bei Eckhart Tolle so genommen hast, diesen Mut quasi in dieses Chaos, in dieses Unbekannte hineinzustürzen, sich hineinzubegeben, weil du ja einfach nicht weißt, was kommt eigentlich als nächstes. Also was sind eigentlich die Sachen, die sich nach diesem Chaos, nach diesem, ich bezeichne es mal weiter Chaos, dann ergibt. Weil du hattest gerade vorhin gesagt, ja, den nächsten Skiurlaub, Schlittenfahren etc. Das ist ja nur ein Zurück zu den alten Bildern. Ich möchte diese alten Bilder haben, weil die geben mir Sicherheit, die geben mir Orientierung und ich mache alles, aber auch wirklich alles, um die wieder herzustellen.
Ja, so argumentiert ja auch die Politik die ganze Zeit. Lasst es uns wieder so sein, wie es vorher war. Das wollen wir immer.
Ja, und du hattest ja gerade so ein paar Punkte angesprochen. Also für mich ist diese Corona-Krise ja auch nur eine Krise, die auf der Vorderbühne stattfindet. Auf der Hinterbühne haben wir ja viele andere Themen, nämlich seit Jahrzehnten nicht angefasst. Ob das demografische Problem ist, wo die Bevölkerungspyramide sich in einen Pilz verwandelt hat.
Ganz schlimm, ja.
Ja, nämlich das ganze Thema Umweltschutz. Mein letzter Gesprächspartner ist der Klimakoordinator von Linz gewesen. Und da hatte ich mich mit ihm darüber ausgetauscht. Das ganze Thema Bildung, was wir haben. Also unsere Bildung geht ja noch zurück auf urpreußische alte Sachen und
Das Thema.
ja, bis hin zum, also alles, was wir haben, ist eigentlich so eine Acceleration, dass wir von allem nicht nur eine lineare Steigerung haben, sondern alles quasi ins Maßlose gesteigert haben. Und das bricht jetzt alle Dämme durch diesen Coronavirus, also auf der Vorderbühne. Aber das verdrängen wir natürlich. Und gleichzeitig stelle ich fest, also in meiner Wahrnehmung, dass den Menschen das Bild fehlt, die Orientierung fehlt, wo es später mal hingehen könnte, aber auch gleichzeitig jetzt rund 8 Milliarden Menschen nicht die Mut haben, wie Eckhart Tolle, in dieses Loch, in dieses Vakuum, in dieses Nichts hineinzugehen.
Ja, das du musst dir ja nochmal angucken, wie nationalistisch alle Länder der Welt im Moment werden. Sie verschließen alle ihre Türen. Das Gegenteil von Globalisierung oder das Ergebnis der Globalisierung in einer gewissen Weise passiert gerade. Wenn man unsicher wird, dann will man zu einer ganz kleinen Gruppe gehören, dann will man nicht mehr offen sein. Und das kannst du auch verkleinern, dieses Phänomen, auf eine einzelne Gesellschaft. Du kannst sie noch mehr verkleinern, aber nehmen wir es auf die Gesellschaft. Wir haben ja keine Religion mehr. Also wir haben sie theoretisch, aber es spielt keine Rolle mehr. Aber den Leuten fehlt ja was. Und die meisten Leute sind Schafe und sie brauchen einen Hirten. Und es sind aber keine Hirten da. Auch nicht in der Politik, nicht in der Philosophie, nicht in der Religion. Was passiert? Zerfällt eine Gesellschaft in lauter kleine Grüppchen. Die kleinen Grüppchen werden aufgesaugt von lauter irgendwelchen spirituellen Quacksalbern bis auch guten Leuten, aber man kann es kaum noch trennen. Es ist unglaublich viel, gibt es ganz plötzlich. Ganz viele esoterische Gruppen, wo man sich dann an die Hand nimmt und ich bin einfach immer so entsetzt über, wie schnell Leute verführbar sind. Mit einfachen Worten. Und sie werden im Moment besonders alle gelockt mit diesem Gefühl von, lass uns eine Gemeinschaft sein. Zum Beispiel dieses Networking, diese Schneeballsysteme, die gerade so massiv um Mitarbeiter werben, die sind gerade so erfolgreich um solche Mitarbeiter, weil denen versprochen wird, ihr gehört zu unserer großen Familie, ihr seid frei, ihr seid unabhängig, ihr habt Kohle, ihr seid was, ihr könnt euch hier hocharbeiten. Zu einem gewissen Maß funktioniert's ja vielleicht, Und dann, wenn du dann aber siehst, wie überdimensional diese Menschen dann in die Kamera kichern, dann spürst du, das tut einem weh. Da denke ich schon wieder an Hitler, der an den gleichen Dingen gezogen hat bei den Leuten. Und das alles hat für mich nichts mit Glück zu tun, sondern es zeigt nur, dass wir das alles an der Oberfläche suchen.
Ich möchte noch mal zu einem Punkt, den du vorhin gesagt hast, den Tod nicht aushalten und dafür auch nicht die Zeit geben. Es gab ja früher das Trauerjahr. Also wenn jemand gegangen ist, dann war es ganz normal, dass der hinterbliebene Partner dementsprechend ein Jahr in der Trauer war. Heute wird erwartet, dass der Mitarbeiter nach 2 Wochen auf Arbeit wieder seinen Job macht.
Ja.
Und alles wie, also für die ganzen Phasen, die Elisabeth Kübler-Ross benannt hat, also vom Schockzustand bis, dass du es endlich annehmen kannst, also mit der Wut, Verzweiflung, Depression, mit dem persönlichen Aushandeln, lassen wir uns gar keine Zeit. Uns fehlen die Rituale, die vielleicht, weil du es auch angesprochen hattest mit der Kirche, die Kirche einfach bestimmte Rituale früher den Menschen auch mit an den Weg gegeben hatte. Und wir haben jetzt in Anführungsstrichen gar keinen praktizierten Glauben mehr in der großen Breite und haben aber auch die ganzen Rituale mit über Bord geworfen. Und dort sehe ich eben auch mit etwas, was den Menschen eben ist, dieser kleine Stick, der ihnen vielleicht Sicherheit gibt, dass sie das auch machen dürfen. Ja, also, dass man die Trauerbinde eben ein Jahr trägt, auch nach Zeichen für außen, und dass die Community wusste, er ist oder sie ist noch im Trauerjahr. Ja, also das gibt es ja alles nicht mehr. So, und vielleicht müssen wir uns wirklich auch ein bisschen zurückbesinnen zu den, ja, nicht nur Ritualen, sondern auch zur Lebensweise unserer Großeltern, die eben nicht alle 2-mal oder 3-mal im Jahr in Urlaub gefahren sind, die nicht alle Konsumartikel gehortet haben und das ja nicht alles irgendwo jetzt schlecht hinstellen, was damals war.
Nee, die hatten eine Sache, die wir heute nicht mehr haben, also das eine, was du eben Rituale nennst, ja, ganz wichtig. Und du gehörst zu etwas. Du gehörst zu einer Familie, du gehörst zu einer Gemeinde, du gehörst zu einer Stadt, du gehörst zu einem Land. Und das ist etwas, was uns fehlt, dieses Dazugehören und eine Rolle spielen. Also ernst genommen werden, wahrgenommen zu werden, für irgendetwas gut zu sein. Wenn wir das nicht fühlen, dass wir von irgendjemandem geachtet werden, also wenn der Staat uns als Einzelner nicht achtet, dann werden wir auch kein demokratisches Volk sein. Also auch das ist ja ganz wichtig. Also das ist wie in der Familienerziehung. Ich kann meinen Kindern noch so viel Moral an die Hand geben, wie sie sich benehmen sollen. Wenn ich das selber nicht vorlebe, dann hilft das ja nicht. Und da leben wir im Moment ja auch in einem Staat, der uns eben auch nicht vorlebt, woran wir uns ausrichten wollen.
Naja, das sind ja diese berühmten Vorbilder. Also uns fehlen, glaube ich, 2 Arten von Vorbildern. Nämlich einmal, die es vormachen. Und dann aber auch das Vorbild von meinem geistigen Auge, was will ich eigentlich schaffen, was will ich gestalten. Und vielleicht liegt es eben daran, dass eben noch keiner bisher, nehmen wir das Thema Klima oder Bildung oder was wir vorhin gerade alles aufgezählt haben, auch wirklich transformiert haben. Wir haben keinen, der jetzt so als Role Model das Ganze schon mal erfolgreich gestaltet hat. Und uns fehlt vielleicht auch der Mut, zurückzugehen und diese alten Role Models, also nehmen wir mal unsere Großeltern, uns vielleicht wieder als Vorbild hinzustellen.
Ja, also ich bin der Meinung, dass uns eine ganz wesentliche Sache fehlt in der Gesellschaft, in der Bildung, aber eben auch für unser persönliches Glück. Und das ist der Instinkt, die Intuition, die Erdung, das Gefühl für Energie, also diese Eigenwahrnehmung, die haben wir verlernt. Und die haben wir, finde ich, genau da verlernt, wo wir als Nation, als Welt fortschrittlich wurden, mit Industrialisierung, mit Aufklärung und all das. Also das ist zwar alles ganz toll gewesen, hat uns aber so in der Balance so sehr auf die andere Seite gekippt, dass wir fortan nur das gesehen haben, die Wissenschaft, das Sichtbare, und dieses preußische Bildungssystem. Das hat sich als langfristig nicht positiv erwiesen. Wir haben zwar jetzt ganz viele medizinische Fortschritte, aber wir betrachten zum Beispiel die Medizin nicht ganzheitlich. Also stehen wir da auch auf der Stelle. Wir können unsere Häuser mit Energie versorgen, ja, aber dafür haben wir unsere Natur kaputt gemacht. Wir sind gerade in dem Ergebnis, dass diese Balance, die wir vor langer, langer Zeit begonnen haben, dass die so sehr auf die andere Seite gekippt ist, dass wir uns nicht mehr fühlen. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ach, ich fühle mich so unglücklich oder ach, die Natur stimmt nicht so ganz, dann tue ich mal hier ein paar Stellschrauben, der Virus kommt, Impfung, egal wie ich zur Impfung stehe, aber das ist gar nicht die Lösung, darum geht es eigentlich gar nicht. Also es geht ja eigentlich viele Schritte weiter zurück. Und wenn ich jemandem in einer meiner Kurse, Seminare was klar machen möchte, ist nicht auf der positiven psychologischen Ebene, dass ich mal ein bisschen mehr Yoga mache, dass ich mal ein bisschen mehr meditiere oder so, sondern dass ich ganz grundsätzlich mich selbst wieder wahrnehme. Und dazu reicht es, wenn ich mir einfach, dass ich mich hinsetze und gucke, dazu brauche ich jetzt nicht Techniken, die sind auch gut, aber die sind... Die können unter Umständen mich noch mehr stressen, weil ich dann sage, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder nicht meine Rückengymnastik gemacht, jetzt habe ich schon wieder nicht meine 10 Minuten Meditation gemacht. Und wieso klappt das denn nicht jetzt? Oder ich mache es doch ständig und es klappt trotzdem nicht. Und dann wird die Entspannungsübung eigentlich eher zu einem Leistungsstress. Und das ist etwas, was wir im Moment nicht verstehen, wenn lauter solche Entspannungsübungen aus dem Boden schießen, oder irgendwelche Glückshandbücher, wo man dann Fragen beantworten muss und glaubt, wenn man die beantwortet hat, hat man das Glück. Das funktioniert alles nicht.
Naja, wir machen ja vieles um zu. Das heißt, wir machen Yoga oder Meditation um zu, um einen neuen oder einen anderen Zustand zu erreichen und mechanisieren diesen ganzen Prozess in meiner Wahrnehmung. Also ich muss jetzt quasi auf diese Fitbit-Uhr oder wie auch immer das Gerät heißt schauen und wenn die Werte abweichend sind, dann bin ich nicht gut. Das ist wie in der Medizin, wenn meine Laborwerte nicht abweichen, also es wird quasi alles in ein mechanistisches Bild reingeschaut, ohne den Menschen ganzheitlich zu betrachten, weil ein Junger, ein Älterer, ein Stärkerer, ein Schwächerer, wie auch immer, hat einfach mal andere Vitalwerte. Das gibt nicht genau den genormten Wert. Und der fühlt sich vielleicht glücklich in seiner Art. Also ich habe auch sehr viele beleibte Menschen gefunden, die selber vielleicht aus unserer Sicht adipös sind vielleicht sogar, die aber eine Ausstrahlung haben, weil sie sich in dem, wie sie sich fühlen, wirklich glücklich sind und auch diese Ausstrahlung haben. Und viele, die ganz leistungsversessen sind, die also wirklich genau, ich habe noch nicht so und so viele Schritte oder so und so viele Minuten heute gejoggt, sind unglücklich, weil ihnen fehlt noch quasi diese 10 Minuten, die sie eben noch nicht gelaufen sind. Ja. So, aber das sind ja mentale Denkmodelle. Und dort ist ja die Frage, wo kommen diese Denkmodelle her? Kommen diese Denkmodelle aus der Selbstwahrnehmung, aus meiner Selbstreflexion? Oder ist das etwas, was von oben auf die Gesellschaft vielleicht sogar in einer Art Konsumvariante oben drauf gepackt wurde? Oder wie du es vorhin gesagt hattest, in einer bestimmten Gruppe wird einfach gesagt, wir müssen das so und so machen. Das sind die Normen, um einfach zur Gruppe dazuzugehören.
Ja, ich glaube, es ist schon, wir haben im Moment Spiritualität als Konsumverhalten und das finde ich so grausam, weil Yoga oder Meditation oder so ist ja an sich was Tolles, das ist ja nicht in Abrede zu stellen, sondern aber wenn es zu einem Durchschnittshabitus gehört, den man erfüllen muss, dann wird es fragwürdig. Also ich bin mit diesem ganzen spirituellen Schnickschnack nicht einverstanden. Ich habe das auch alles durchgemacht, ich habe mir alles so angeguckt und letzten Endes hatte ich immer nur das Gefühl, dass es darum geht, bei den Leuten auch da wieder irgendwo dazuzugehören. Anstatt die kürzeren Wege zu nehmen, einen Waldspaziergang zu machen, ganz für sich alleine und sich zu spüren oder zu spüren, was zu spüren ist. Also es geht erstmal auch viel einfacher. Und wenn man das alles kann und hat, dann kann man sich überlegen, oh, wo ist denn mein Mentor? Wo könnte ich noch einen Mentor finden? Wo könnte ich jetzt mein Ding finden, in dem ich noch mehr lernen kann? Dann wird es was anderes. Aber ich finde, wir konsumieren unsere Entspannung halt.
Das ist ein spannender Aspekt, den du gerade reinbringst. Nämlich, was kann mich durchaus glücklich machen? Also dieser Waldspaziergang. Es ist für den einen vielleicht, für den anderen einfach vielleicht das Sitzen am See und einfach in die Ferne schauen und dort das Wahrnehmen, sich selbst in der Ganzheit mit der Natur wahrnehmen. Das ist ja auch etwas, was auch eine heilsame Wirkung hat, also sowohl mental, aber auch für die Gesundheit des Menschen. Ne? Also die Gesundheit des Menschen können wir ja nicht durch Pillen schlucken, dementsprechend jetzt machen. Wir müssen noch so viel reinholen. Und der letzte oder von dir genannte Aspekt war der Mentor, aber nicht jetzt in Form, ich muss diesem Guru folgen, sondern eben wirklich ein Mentor, der mich für einen bestimmten Schritt in einem bestimmten Zeitabschnitt vielleicht begleitet, der mir einfach dort ein Vorbild ist, weil er schon durchlebt hat, was ich gerne machen möchte, was ich für mich als vielleicht wichtig betrachte oder als jetzt einen Schritt, den ich gerne machen möchte, weil ich das selber regt mich gerade an, also nicht auf, sondern an, weil es mich daran erinnert, dass ich auch in meinem Leben immer wieder Mentoren hatte, die mich für eine gewisse Phase begleitet haben oder die ich mir ausgesucht habe, wo ich diese Impulse hergenommen habe. Und das war extrem wichtig gewesen, weil es mich natürlich auf der anderen Seite extrem geschüttelt hat, weil die mir teilweise auch so den Spiegel vorgehalten habe, vor Sachen, die ich wirklich, wo ich mich vor versteckt habe, wo ich mir das nicht angeschaut habe, wo ich immer wieder den Teppich draufgelegt habe, bloß nicht anschauen. Ja, das ist ja unbewusster Prozess. Ja, man möchte das ja gar nicht vorholen. Und hinterher hat es aber gut getan.
Ja, also ich glaube, also entweder kann so ein Mentor auftreten aus dem Nichts, weil man ihn vielleicht energetisch irgendwie angezogen hat und dann ist es gut, wenn der einen ein Stück begleitet. Noch besser oder die andere Variante ist, wenn der Mentor auftaucht, weil ich bereits schon Vorarbeit geleistet habe. Also ich habe mich einem Thema zugewandt, autodidaktisch, also ich habe mich einfach interessiert, ich habe selbst gelernt, geguckt, gelebt und dann sehe ich, jetzt habe ich für mich schon bereits eine Basis entwickelt, eine Haltung dazu entwickelt, eine eigene Haltung und jetzt will ich diese Haltung korrigieren, jetzt will ich sie verfeinern. Und das ist ja sehr, sehr gesund, weil meistens passiert es umgekehrt. Ich habe keine Ahnung von nichts und dann gehe ich zu, ja, wie ich vorhin sagte, dann kommen diese Speaker und Coaches und spirituellen Gruppen und die füllen dich voll mit irgendwelchen Sachen. Und die meisten Leute, die sind wie so ein leeres Becken und nehmen das einfach alles auf. Die kann man so viel reinfüllen. Und das ist dann gefährlich. Da kann auch im Kleinen so viel Gehirnwäsche passieren. Und das würde nicht passieren, wenn wir uns selbst viel mehr Zeit nehmen würden, uns zuzuhören oder der Welt zuzuhören. Aber wir wissen ja nicht mehr, wie wir uns langweilen. Kinder können das nicht mehr, aber die Erwachsenen können das auch nicht mehr. Wir sind so sehr eingespannt in dem Lebensrad, dass diese Zwischenräume nicht da sind. Und wenn die Zwischenräume da sind, machen wir eben diese Konsumentspannung. Jetzt noch schnell die 10 Minuten Yoga, dann habe ich das doch auch abgehakt. Aber das, da bin ich nicht mit mir verbunden. Das schaffe ich nicht wirklich.
Mit dem Thema Langeweile hatte ich mich auch mal intensiv beschäftigt, hatte dazu auch was geschrieben. Weil das sehr spannend ist, weil genau dort nämlich kreative, schöpferische Kraft entsteht, weil wenn ich dort nämlich den Spaß dran entwickeln kann und eben nicht diese Zielfokussierung habe, weil ich ja dann nicht drin bin, dass ich ein bestimmtes Ziel mache und schon im Tun drin bin. Und da bin ich nämlich schon beim nächsten Sache, was dir vielleicht in China begegnet, ist nämlich dieses Wu-Wei, dieses Tun im Nicht-Tun. Habe ich mich mit so vielen Leuten ausgetauscht, die sagen, na, nichts tun kann man nicht. Hier sage ich, es geht nicht um das Nichtstun, sondern das es geht um das Stehende. Ja, es geht um das Tun im Nicht-Tun. Und da steckt aber so viel drin, weil du dort in diesem Zustand, also ich kann jetzt nur sprechen für das, was ich erlebt habe, dass du dort überhaupt erstmal in die Wahrnehmungsfähigkeit bekommst, was so links, rechts, vor dir, hinter dir so an Impulsen aufblitzt für einen kurzen Zeitraum. Und das ist natürlich in unserer Art des gesellschaftlichen Lebens regelrecht verpönt, in dieses Nichtstun, weil wir es nämlich eben verkehrt übersetzen ins Nichtstun, ja.
Ja, das ist, ich meine, da gibt es ja immer das Bild von dem Bogenschützen, dass der dann irgendwie 2 Jahre steht, bis er den Pfeil losschießt. Wie will man das denn erklären? Das ist ja nicht so leicht, weil wir sind ja von unserem Denken her so, dass wir, wenn wir geübt haben, wie man ein Ziel trifft, dann stelle ich mich hin und treffe das, weil ich das gelernt habe, so handwerklich. Aber das Zen geht ja von einem ganz anderen System aus. Nicht, dass ich das gelernt habe, wie man den Bogen hält, sondern dass ich gelernt habe, irgendwann so eins zu werden mit mir und dem Außenrum, dass das von ganz alleine dieses Ziel trifft. Und das ist die ganz große Kunst, aber das ist auch echt schwer. Aber das findest du halt nur, wenn du dir diese Ruhe, diese Zeit, diese Ich-Versenkung gibst, und dann muss auch jeder für sich so ein bisschen rausfinden, wo er das findet, als ob im See, am See oder im Wald, oder bei mir ist es beim Schreiben. Ich hatte dir, glaube ich, im Vorgespräch schon erzählt, der jüdische Psychoanalytiker Erwin D'Yalom, der ist immer verzweifelt, wenn er über seine Patienten in den Zwischenpausen schreiben musste, wie der Gesprächsverlauf war. Also die müssen dann kurz notieren, so und so war der Patient heute drauf. Und er hat dann irgendwann für sich festgestellt, wenn er diese Sachinfos aufschreibt, dass das den Patienten einfach nicht wiedergibt. Und er bemüht sich drum, er bemüht sich möglichst sein Gefühl und die Worte wiederzugeben, aber das ist nicht der Patient. Und irgendwann hat er festgestellt, wenn ich gar nicht die Sachinformation wiedergebe, sondern die literarisch, also wenn ich das Ganze literarisiere, wenn ich also noch eine Spur weitergehe, meinetwegen sogar dazu erfinde, bin ich näher an der Person, als wenn ich nur die Sachinformation gebe. Das finde ich unglaublich spannend. Also wenn ich eine Biografie über jemanden schreibe, meinte er, bin ich näher dran, wenn ich diese Person literarisch beschreibe, als wenn ich mich einfach nur an die historischen Daten wende. Und ich erlebe das gerade auch, weil ich auch gerade eine historische Sache romanhaft durcharbeite. Und da mache ich halt auch Zen. Ich habe zwar die Daten, aber ich setze mich jeden Tag hin und ich weiß nicht, wo ich gerade bin, was gleich passieren wird. Ich versuche also, mich in diesem Raum zu belassen, und diese Szene kommt halt irgendwie zu mir und füllt sich mit einer Realität, wo ich danach denke, wow, vermutlich war es so oder es könnte so gewesen sein. Und ich tauche so tief in die Psychologie dieser Leute ab, dass sie richtig, richtig griffig und schlüssig werden. Und ich glaube, derjenige, der mir das erzählt hat, also es geht um seine Eltern, hat das noch nie gehört, gefühlt, und er wird wahrscheinlich ziemlich staunen, was hinter den Worten steckt, wo ich mich habe reinfallen lassen können. So, das ist, glaube ich, dieses Zen. Und ich habe halt für mich die Literatur als etwas, da kann ich das halt. Das ist halt mein Medium, mich da zu fühlen.
Ja, es braucht ja auch, wenn ich hinter bestimmte Vorhänge schauen möchte, wenn ich sie beiseite nehme, dass ich eben nicht nur diese sachliche Beschreibung habe, diese historische Beschreibung an Eckpunkten, sondern dahinter steht ja immer ein Mensch mit seiner ganzen leibhaftigen Biografie, die ja durch Emotionen, durch Wechselwirkungen von allem Möglichen gekommen ist. das, was du jetzt in Worten ausdrückst als Schriftstellerin, das spürt ein anderer vielleicht auf einer energetischen Art. Wenn ich jetzt mal Familienaufstellung denke, ja, und dort auf einmal wahrnimmst, oh Gott, was ist dort in diesem System? Das kann ich ja genauso als Organisationsaufstellung machen. Wenn ich dann mitkriege, was in dieser Organisation eigentlich abläuft, dass man dann wirklich so diesen Kloß im Hals, den Schmerz im Bauch, wo auch immer bekommt. Und dass man dann herangehen kann, ja, was sind denn eigentlich so die Zwischentöne, die da irgendwo fließen, dass es so ist, wie es ist und wie kann man es auflösen, wie kann man die Energie wieder zum Fluss bringen. Aber da würden wir jetzt ein Feld aufmachen, da würden wir, glaube ich, beide kein Ende finden. Aber ich würde gerne noch mal so zum Schluss auf einen Punkt kommen, weil du ja auch sagtest, dass du viele Interviews auch in China gemacht hast und dass dort die Menschen eigentlich sehr unglücklich sind. Aber wenn sie durchgegangen sind, dann auf einmal wirklich auch diese Aura haben, dass sie dann dieses Aufscheinen haben. Was kann man den Menschen heute, unseren Zuhörern und Zuhörern, mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung von diesen vielen, vielen Interviews, was es braucht, diese Phasen, also die Elisabeth Kübler-Ross hat es ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, auf ihre Art beschrieben. Wie würdest du es beschreiben, was es braucht, dass die Menschen heute dort auch hindurchgehen und sich nicht versuchen, drumherum zu mogeln?
Also diese Interviews, wo ich meinte, dass das Charisma danach aufblüht, das war nicht in China. Das waren die deutschen Interviews, die ich 5 Jahre davor gemacht hatte. In China war das tatsächlich für mich schwieriger. Da sind die Leute sehr stark im Rädchen. Ja, die Unerschrockenheit, ja, was braucht das? Also das Vertrauen, dass man gehalten wird. Das Vertrauen, dass jederzeit genug Glück für mich da ist, wie ich das brauche, wenn ich dafür offen bin. Wie komme ich dahin? Das ist in meinen Kursen auch so ein schwieriges Thema. Ich habe gemerkt, dass die Leute alle sehr, sehr dicht sind. Also sie sind sehr verschlossen. Sehr verschlossen in jeglicher Hinsicht. Der darf nicht sehen, was ich fühle. Der darf nicht sehen, wo ich Angst habe. Der darf nicht sehen, was ich liebe. Das ist alles so voll geheim. Das ist so komisch. Ich verstehe das nicht. Weil ich auch gemerkt habe in den Interviews, also zum einen, was mich von Anfang an sehr gerührt hat, war, dass den Leuten allen es unglaublich fehlt, dass man ihnen zuhört. Und dieser Mangel an zugehört bekommen ist ganz, 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 ganz groß. Wenn ich also da schon arbeite dran, dass man sich gegenseitig zuhört, dann ist schon ganz, ganz viel da.
Ich aus meiner Sicht würde das Zuhören ergänzen um einen Punkt, nämlich nicht bewerten von dem, was ich höre.
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Genau.
Ja, also nicht gleich die eigenen Denkschablonen, die eigenen Bewertungsmuster draufsetzen und dann schon wieder zurückschießen, weil das ist etwas, was ich ja auch immer wieder beobachte, dass gleich die Gedanken des anderen, wenn sie anders sind, gleich verurteilt wird.
Diese Verschlossenheit, die wir haben, die hängt ja damit zusammen, dass wir Angst vor der Bewertung des anderen haben, letzten Endes. Und wenn wir da nicht aus der Angst rauskommen, dann öffnen wir uns nicht. Und wenn wir uns nicht öffnen, öffnen wir uns auch nicht fürs Glück. Also es ist irgendwie ziemlich einfach. Ich habe im letzten Kurs die Leute malen lassen, wie ihr innerstes Verlies aussieht. Also wie groß das ist und was da drin steckt. Es war sehr komisch für die Leute. Und das Verlies ist in der Regel schon sehr, sehr groß. Und in den Interviews habe ich aber immer erlebt, wenn die Leute mir sehr schonungslos über ihr Leben erzählt haben, und manche hatten also wirklich ganz, ganz furchtbare Sachen zu erzählen, die sie noch nie vielleicht erzählt haben, oder sehr intime Sachen, wo ich dann auch dachte, oh mein Gott, hoffentlich darf ich das behalten, bitte, das ist so gut. Und man könnte jetzt auch sagen, das fühlt sich dann, wenn ich das dann niederschreibe, fühlt sich das an wie so eine Nabelschau, so Bildzeitung-mäßig. Aber so ist das nicht. Wenn die Leute sich getraut haben, völlig schonungslos ihr Schicksal, ihre Schwächen, ihre unschönen Seiten zu präsentieren, dann haben sie immer Stärke gezeigt, nicht Schwäche. Und das verstehen viele nicht. Also wenn ich mich öffne den Leuten, wenn ich ein bisschen durchsichtiger werde mit meinen Ängsten und mit meinen Depressionen und schlechten Seiten, dann bin ich stark, weil ich stehe dazu und ich kümmere mich drum. Aber die so zumachen, die sind eigentlich die ängstlich sind. Das ist eigentlich genau verkehrt herum. Und deswegen habe ich die so viel Glück im Endeffekt ausgestrahlt haben, das waren immer die, ob gewollt oder nicht, schlussendlich aufgemacht haben und das durchlässig gemacht haben. Und das ist sicher ein ganz, ganz großer Schlüssel, sich da den Menschen gegenüber zu öffnen.
Simone, ich möchte jetzt mal so einen kleinen Schlussreigen tanzen von unseren, es war jetzt nicht so lyrisch, deine anderen Sachen, die ich von dir schon gesehen und gehört habe, die sind wirklich lyrisch, dass wir uns heute beschäftigt haben in unserem Gespräch, dass eigentlich die Masse der Zeit, die wir an Ereignissen erleben, eigentlich vom Unglück irgendwo bestimmt ist. Und wenn ich dieses Unglück durchlebe, komme ich auch zum Glück irgendwie. Also wir haben das Glück nicht irgendwo gepachtet, das ist nicht ständig permanent da. Und dass es einfach wirklich eine Beschäftigung mit sich selber braucht, um einfach auch wahrzunehmen, was einen vielleicht wirklich gut tut, was einen glücklich macht, aber eben auch in diesen Prozess reinzugehen, wie du es eben so schön beschrieben hast, dass man sich dieses Verlies wirklich auch anschaut und dort auf bestimmte Techniken einfach auch mal zurückgreift. Du hast das Malen angesprochen. Ich habe das Malen auch selber in meinen Workshops in einer anderen Richtung genommen. Ja. Dass man sich einfach dieser Hilfsmittel bedient, um bestimmte Sachen auszudrücken. Weil ich glaube mal, wenn wir den Mut haben, es ausdrücken zu können, dass wir dann viel mehr Möglichkeiten haben, es für uns selber erstmal transparent zu machen, auf diesem Wege einfach Schritt für Schritt voranzukommen.
Es gibt keinen Weg daran vorbei, das tiefe Verlies sich anzugucken, weil alles andere ist, wie ich ja vorhin noch gesagt habe, dann nur positive Psychologie an der Oberfläche, und das hilft uns halt auch mal oberflächlich. Also nur wenn ich unten im tiefen Ozean das alles sortiere, dann kann ich an der Oberfläche es mir gut gehen lassen mit all diesen Mitteln.
Ja, was ich so ganz wichtig für mich nochmal mitnehme, ist erstmal den Mut haben, sich dieses Verlies anzuschauen. Dann einfach Eckhart Tolle, der selbst in China bekannt ist, einfach im Jetzt einfach auch den Mut zu haben, nämlich in dieses Loch, in diesen Kanal reinzugehen und es zu machen und nicht versuchen, sich drumherum zu mauscheln, drumherum zu mogeln, nach dem Motto, mit der nächsten Pille kann ich dann wieder Skifahren gehen. Dann ist alles vorbei. Und für mich ist es einfach dieses Wu-Wei, dieses Tun im Nichtstun, dass man das einfach wirklich für sich praktiziert. Manch einer beschreibt vielleicht hier in unserem Wortschatz als Langeweile, dieses Aushalten, um mitzubekommen, was dort vielleicht als Lösungsmöglichkeiten sind. Das sind so für mich nochmal ganz markante Punkte jetzt aus unserem Gespräch.
Es gibt noch eine ganz wichtige Sache, das Danken, das permanente Danken. Für alles, für das, dass ich was bekomme, für das, dass ich was gebe, für das, dass selbst beim Geld alles danken. Wenn ich mir Äpfel kaufen kann, danke ich, dass ich die Äpfel kaufen kann. Also dass man immer in diesem Dankeskreislauf ist, dass man sich, weil das schafft Bewusstsein und es schafft halt auch Energie für mich.
Das ist ein sehr schöner Schlussgedanke von dir, weil er nämlich etwas Positives beinhaltet, dass ich nämlich in diesem Feld des Bedanken, des Danke-Sagen, nehme ich ja auch schon das Nächste, wo ich mich bedanken kann, ja regelrecht auch suche, wo ich mich wieder bedanken kann. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Ebenso, lieber Günther.
Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Dann vielleicht auch hoffentlich analog, dass ich die Worte von dir auf meiner Haut spüren kann.
Schön, danke dir.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de